SWR 2 Tandem.
Wenn es um die Haut geht, denken manche an Hautkrankheiten, die meisten aber wohl an Anti-Aging-Produkte und eine makellose Hülle als entscheidendes Kriterium für Schönheit. Dass die Haut ein lebensnotwendiges Organ ist, das lebensbedrohlich verletzt werden kann, haben unsere Autorin Ines Mohlfenter und ihre Familie erfahren, als sich der 13-jährige Sohn schwere Verbrennungen zuzog, die durch das Feuer gehen. Eine Mutter erzählt von einer kleinen Unachtsamkeit und den Folgen.
Ich bin abends heimgekommen und habe einen großen Wachstopf auf dem Herd stehen sehen und habe mir dabei eigentlich nicht viel weiter gedacht und wusste aber, dass mein kleiner Bruder mit diesem Topf mit Wachs drin Kerzen ziehen wollte.
Die ehemals bunten Wachsreste im Topf sind schon vor langer Zeit zu einem rostroten Klumpen verschmolzen. Peter hat bereits unzählige Male Wachs heiß gemacht und Kerzen gezogen. Ich stelle den Topf mit Wachs auf die Flamme und denke, nur noch schnell eine E-Mail abschicken. Vielleicht ein, zwei lesen. Mit einem Ohr höre ich die Geräusche aus dem Wohnzimmer. Peter und seine Cousine Nina schauen fern. Unten geht die Haustür. Mein großer Sohn kommt nach Hause.
Ich habe dann rübergerufen, Peter, das Wachs sei jetzt fertig. Peter und Nina sind dann rübergegangen und ich bin vor den Fernseher gegangen.
Ich und Nina haben den Topf vom Herd runtergenommen.
Eigentlich kann Peter das auch alleine. Vielleicht wollte er seiner jüngeren Cousine das Gefühl geben, ihm helfen zu dürfen.
Ich habe erstmal einen Deckel drauf. Der Deckel ist plötzlich runtergefallen. Die Nina hat den Topf losgelassen, worauf ich den Topf fallen ließ, wegrennen wollte. Aber ich bin ausgerutscht. Dann hat plötzlich die Nina losgeschrien.
Ein Schrei von unten, der mich die Treppe hinunterfliegen lässt, direkt in die Küche. Mein großer Sohn hat den kürzeren Weg.
Ich bin wie von der Hornisse gestochen in die Küche gerannt und habe dann da meinen kleinen Bruder stehen sehen, seine ganze Kleidung voller Wachs. Und habe dann meinem kleinen Bruder das Wachs-T-Shirt vom Körper gerissen und habe meinem kleinen Bruder dann erstmal sofort ein kaltes Handtuch mit Wasser drauf und habe den Krankenwagen gerufen.
Peter steht am Rand der Küche, ein See aus Wachs zwischen uns. Sein Körper bedeckt mit der rostroten Schicht. Mit einem Blick tauschen wir die schockartige Erkenntnis, dass etwas Schreckliches passiert ist. Und ich weiß nur eines, kaltes Wasser, sofort.
Und wenn ich von der Stelle, da wo ich umgefallen bin, also ausgerutscht, zum Herd gesprungen, hat mich meine Mutter eigentlich mitgezogen, weil ich konnte in dem Moment nicht richtig rennen. Dann musste ich in die Badewanne, sehr schnell. Und sie hat mich dann mit kaltem Wasser abgeduscht.
Peter schaut mich an, sein Gesicht aschfahl, die Lippen weiß. Immer wieder sagt er, Mama, ich lieb dich so, ich will nicht sterben. Nein, das wirst du nicht, sage ich erstaunlich fest, während sich unter dem kalten Wasser Blasen auf Peters Haut bilden.
Mein kleiner Bruder, der hat unter höllischen Schmerzen gelitten, lag dann auch in der Badewanne und konnte auch wegen seinen schweren Verbrennungen nicht mehr laufen, sodass die Sanitäter ihn praktisch eigentlich hauptsächlich die Treppe runtertragen mussten.
Mit Blaulicht über die B14. Peter friert unter der silbernen Wärmefolie. Der Notarzt erhöht die Innentemperatur. Die Haut hält nichts mehr, keine Flüssigkeit, keine Wärme. Trinken, flüstert Peter gequält, und kalt und Schmerzen. Er öffnet kurz die Augen. Mama ist da, sage ich, als wäre ich ein Geheimrezept. In Baden-Württemberg gibt es nur 4 Betten für schwer Brandverletzte. Davon eines für Kinder im Olga-Hospital in Stuttgart. Wir wohnen ganz in der Nähe. Die Ärzte in der Notaufnahme sind informiert.
Ich hatte ziemliche Schmerzen im Krankenwagen. Diese 2 Sekunden haben sie, glaube ich, bemerkt, dass ich gerade ein bisschen beim Aufwachen bin. Haben sie, glaube ich, mir gleich wieder das Gasding auf die Nase draufgesetzt, dass ich wieder einschlaf.
Peters Lippen sind aufgesprungen und weiß. Vor der OP-Tür küsse ich ihn auf die Stirn, sage ihm, dass alles gut wird. Klinge so zuversichtlich, dass ich mich für einen Augenblick selbst überzeuge. Und dann verschwindet er im OP. Die Zeit rinnt mir durch die Finger. Ich möchte sie zurückschaufeln, Stunde um Stunde, bis zu dem einen Augenblick, an dem ich das Unglück noch verhindern kann. Eine Krankenschwester kommt aus der hell erleuchteten Rezeption der Notaufnahme. Wenn Sie etwas brauchen, sagt sie so freundlich, dass ich mich auf ihren Schoß setzen möchte, dann melden Sie sich. Aber was könnte ich brauchen, außer der Nachricht, dass alles gut wird? Dass dieser kleine Moment nicht das Leben meines 13-jährigen Sohnes beendet. Nur noch rasch eine E-Mail abschicken. Unerledigtes kurz sichten. Und dann können wir in der Küche gemeinsam Kerzen ziehen. Getränkeautomaten für Warm- und Kaltgetränke leuchten milchig im Zwielicht. Es ist der 1. November. Ich stehe sprach- und blicklos in der Eingangshalle im Olga-Hospital. Gefangen in einer Zeitschleife wähle ich die Nummer von meiner Freundin Kilter, von Peters und meinem Vater, Sprecher auf ABs.
Es war einfach am Abend, wo ich selber hier die ganze Bude voller Kinder hatte. Und ich gucke normal schon oft auf mein Handy und habe dann gesehen, zwei Nachrichten. Und allein das Gefühl dieser Nachricht, also es war kurz und trotzdem so, ich habe einfach gespürt, da stimmt was nicht. Und mein erster Impuls war einfach nur, ich muss sofort hin.
Ein Junge und vielleicht sein Vater an einem kleinen Tisch. Auf Englisch bieten sie mir Wasser an. Der Junge heißt Ali. Arme und Beine sind voller Narben, das Gesicht unversehrt. Seine Haut ist zu 70% verbrannt, erzählt mir Ali. Was für ein Zufall, dass wir hier zusammentreffen, sage ich. Inshallah, lächelt der Vater. 3 Jahre ist es her, dass er Ali aus den Flammen gerettet hat. Seitdem fliegen sie regelmäßig von Dubai ins Olga-Hospital, um die Narben lasern zu lassen. 3 Monate lag Ali im künstlichen Koma. Hamdulillah, nickt mir der Vater zu. Die Ärzte hier sind die Besten. Ich werde beinahe albern vor lauter Hoffnung und Ali holt mir eine heiße Schokolade. Haut, denke ich. Es ist doch nur Haut. Wie kann eine Verletzung der Hülle so gefährlich sein?
Die Haut hat eine enorme, man kann sagen metaphysisch auch eine ganz wichtige Funktion. Es ist einerseits Abgrenzung zur Außenwelt, andererseits Kommunikation mit der Außenwelt.
Erklärt mir Dr. Loff, ärztlicher Direktor der Kinderchirurgie des Olga-Hospitals und Spezialist für Brandverletzungen.
Die Abgrenzung geht verloren an den Stellen, die verbrannt sind. Das bedeutet, es ist eine offene Wundfläche, können Keime eingeschwemmt werden, es ist kein mechanischer Schutz. Die Kommunikation geht verloren, man hat keine atmenden, keine Hautporen mehr an der Stelle, man hat keine Fettdrüsen mehr, man hat keine Schweißdrüsen mehr. All das, was in der normalen Haut eigentlich vorhanden ist. Und beides zusammen, wenn es zu einem großen Prozentsatz verbrannt ist, kann das lebensbedrohliche Konsequenzen haben. Akut lebensbedrohlich durch den starken Verlust an Flüssigkeit über die Verletzungsfläche.
Das Elternzimmer ist gleich neben der Intensivstation. Eine Schlafcouch, ein Tisch, Stühle. Meine Freundin Kilter, mein Lebensgefährte, mein Vater und ich. Frau Dr. Melik, leitende Oberärztin und der Anästhesist, sehen erschöpft aus. Im Angesicht des Ungeheuerlichen fühle ich mich wie ausgeschnitten aus der Welt. Allein mit meiner Furcht vor dem, was Frau Dr. Melik jetzt über Peters Zustand sagen wird.
In seinem Fall haben wir beobachtet, dass am ganzen Körper, insbesondere an dem Rücken, an den Beinen, an den Händen, alles hinten Wachs war. Dann haben wir die Wachsschichten am Rücken und an den Beinen abgetragen und hatten da den Eindruck, dass es tiefere Verletzungen sind, wo wir in den ersten Stunden selber noch nicht genau sagen konnten, wie immer, wie tief ist es denn nun eigentlich? Wird es von alleine heilen oder braucht man später weitere Operationen? Und haben dann Verbände angelegt und haben damit die Erstversorgung beendet.
Peters Hautoberfläche ist zu 28% verbrannt. Als wir das Zimmer betreten, liegt er allein, über dem Bett Monitore, darunter mein Sohn, von Kopf bis Fuß in Verband gewickelt. Einer Mumie gleich. Weder Zehen noch Finger schauen heraus, nur der Kopf ist frei.
Ich hatte irgendwie das Gefühl Platzangst, weil ich war ja überall angebunden, ich konnte mich nicht rühren. Eigentlich wäre das Schlimmste, dass ich hier nicht mal rauskomme. Und das Schlimmste wäre ich noch, wenn mein Gesicht zugedeckt wäre.
Peter lächelt mich an und sagt, Musik, ich möchte Musik hören.
Oh, wake me up, it is all over. Das wollte ich, dass die das abspielen, aber ich habe das gar nicht realisiert. Ich glaube, das war eigentlich so wie Schlafwandeln.
Ich schlafe im Elternzimmer. Liege auf der Couch und starre auf ein DIN A4 großes Plakat. Darauf ein kleines Mädchen mit Brandnarben zwischen Hals und Gesicht. Darunter steht, eine Tasse mit heißem Wasser kann ein Kleinkind bis zu 30% verbrühen. Meine Gedanken kreisen um den Unfall. Auf dem Tisch Zeitungen und Broschüren. Erschüttert lese ich:
Gemessen an der Ausdehnung werden 15% verbrannte Körperoberfläche bei Erwachsenen und 10% verbrannte Körperoberfläche bei Kindern als lebensbedrohlich angesehen.
Am nächsten Abend trifft Kurt, der Vater von Peter, ein.
Aus dem Urlaub gekommen, klar natürlich auch mit dem Eindruck, dass ganz, ganz schlimme Verletzungen da ist. Aber dann meinen Sohn da liegen sehend, das hat mich ganz, ganz tief getroffen, dass jemand nur über eine Hautverletzung so tief verletzt ist, dass wirklich jede Berührung, jedes Näherkommen zum Schmerz wird.
Ich finde ein schönes Zitat von Jean Améry.
Grenzen meines Körpers sind Grenzen meines Ichs. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen die fremde Welt. Auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, nur zu spüren bekommen, was ich spüren will.
Peter muss so viel mehr spüren, als er will. In Werner Bartens Buch »Wie Berührung hilft« lese ich, dass man die Ohren verschließen kann, auch die Augen. Aber dem Tastsinn, dem Fühlen, ist man nahezu ausgeliefert.
Der Tastsinn ist der erste Sinn, der sich beim Menschen entwickelt. Auf Berührungen reagieren Föten bereits im Mutterleib. Sie spüren den Druck, der sie umgibt, und üben ihn selbst auf die Bauchwand der Mutter aus und lösen so das wohlige Gefühl aus, von allen Seiten beschützt und umfangen zu sein.
Haut. Eine Hülle mit scheinbar unendlich vielen Sensoren für das Gefühl der Geborgenheit.
Die Kinderpsychiaterin Heidelise Ells aus Boston hatte bereits in den 1970er Jahren beobachtet, dass sich Frühgeborene besser entwickeln, schneller wachsen, weniger Hirnschäden bekommen, sich ihre Lungen und ihr Herz rascher kräftigen und sie früher aus der Klinik entlassen werden können, wenn sie viel Wärme und Zuwendung bekommen und immer wieder berührt werden.
4 Uhr morgens. Mein Handy klingelt. Die Stimme des Arztes in der Dunkelheit. Seine Worte sind wie ein böser Traum. Peter, künstliches Koma. Wasser in der Lunge. Nicht ungewöhnlich bei einer Verbrennungskrankheit. Grelle Angst steigt in mir auf. Am Morgen betrete ich sein Zimmer. Mit geschlossenen Augen liegt er am Beatmungsgerät. Ganz still laufen Tränen über seine Wangen. Ich schlucke die Verzweiflung hinunter, wische seine Tränen weg, lese vor. Am nächsten Tag wird er wieder in die Gegenwart geholt. Stück für Stück dämmert er Kurt und mir entgegen. Entzugserscheinungen werden ihn für die nächsten 3 Tage begleiten.
Und plötzlich habe ich grünen Schleim, grüne Spinnen gesehen. Und ich habe gesagt, ey, das gibt's jetzt nicht, dass ich jetzt Halluzination habe. Und habe dann die Mama gesagt, hey Mama, kann sein, dass da gerade wirklich grüner Schleim oder grüne Spinnen da sind? Hat sie gesagt, nee, ich sehe nichts. Hab ich gesagt, ich sehe es aber.
Die Folgen des Unfalls erreichen nun jeden Zipfel unseres Alltags. Ein Ende ist nicht abzusehen. Prognosen gibt es nicht. Es kann Wochen oder noch Monate dauern. Eine Verbrennungskrankheit kann tückisch verlaufen. Verbrannte Haut kann sich leicht infizieren. Der Zugang zur Halsschlagader ebenfalls. Ein Grund, weshalb Peter allein in einem Brandzimmer liegt. Das große Fenster nach draußen, eine Milchglasscheibe. Nur im obersten Viertel ein kleiner Schlitz aus klarem Glas.
Ich habe gedacht, ich wäre verloren. Ich wäre jetzt hier gefangen, ich weiß nicht. Ich habe mir auch überlegt, komme ich überhaupt jemals wieder nach draußen, weil ich habe ja nichts gesehen, ich habe nichts von der Draußenwelt gesehen. Ich habe eigentlich nur den blauen Himmel gesehen. Das war es eigentlich, sonst habe ich nichts gesehen. Nicht mal die Menschen, ich habe gedacht, das sind keine Menschen mehr. Und ja.
Immer wieder möchte er wissen, wo die Schwestern jetzt sind, wie es draußen aussieht.
Und die Mama ist dann lieberweise noch rübergegangen und hat dann das Ganze gefilmt, den ganzen Gang und alles, dass ich es auch sehen konnte.
Mein Vater, die Paten, die Freunde und Geschwister. Kleine Anker in die Normalität werden sorgsam verteut, damit das Leben neben den Schmerzen der Angst und Ungewissheit erträglicher wird.
Timo und Dennis haben mich ziemlich oft besucht und der Marvin auch. Die aus dem Religionsunterricht haben mir dann Briefe geschickt und der Marvin hat sie mir dann vorgelesen.
Hallo Peter, ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Besserung, so früh wie möglich. Du musst da jetzt zwar durch, aber stell dir...
Ich sag mal, es war nicht Peter, der da im Bett lag. Es war mehr, das kann man beschreiben, wie ein halbtoter Hund, der am Straßenrand dann einfach liegt und dem es einfach schlecht geht. Früher habe ich also immer mit ihm gelacht und wenn man jetzt da so witzige Anmerkungen gemacht hat, hat er zwar darauf reagiert, aber jetzt im Nachhinein hat er mir immer erzählt, im Inneren hat er sich totgelacht. Und außerhalb hat man es ihm aber überhaupt nicht angesehen.
Immer wieder frage ich mich, was wäre gewesen, wenn ich in diesem Moment in der Küche gewesen wäre? Die Sozialpädagogin des Krankenhauses antwortet trocken. dann hätten sie vielleicht auch Wachs abbekommen. Außerdem beaufsichtigen sie denn einen Suppentopf? Ihr Sohn ist 13, alt genug. Schuldgefühle, erklärt sie mir, als wir auch auf Nina zu sprechen kommen, ist bei den Angehörigen brandverletzter Kinder immer wieder ein Thema. An ein Zusammentreffen zwischen Peter und Nina ist noch nicht zu denken.
Manchmal habe ich echt gedacht, so, jetzt bin ich mein ganzes Leben bin ich gegen die Nina. Also ich habe echt gedacht, die könnte ich echt mal prügeln. Und irgendwann, das war so wie Wechsel. Und irgendwann habe ich gedacht, die Nina kann da nichts dafür, gar nichts.
Ich rufe Nina immer mal wieder an, spreche mit ihren Eltern, beruhige, gebe abgeschwächte Informationen. Erzähle nicht, dass Peter bei jedem Lagewechsel eine Entscheidung für den Schmerz treffen muss, dass jedes Laken, das erneuert wird, eine Tortur ist.
Ich hatte ziemlich viel Zeit im Krankenhaus und da habe ich ziemlich viel überlegt. Das ist eigentlich alles in meinem Kopf durchgeschossen, ob ich hier rauskomme oder nicht. Meine Mutter hat jedes Mal gesagt, jede Minute, die du hier liegst, bringt dich dem Ausgang näher. Das schaffst du.
Schmerzmittel und andere Medikamente fließen über einen Venenkatheter direkt in Peters Halsschlagader. Meine Umwelt reagiert auf die Geschichte des Unfalls voller Mitgefühl. Oft fällt der Satz, wenn ich mich schon an kleine Verbrennungen erinnere, dann kann ich mir vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss. Aber was macht die Haut denn so sensibel? Im Focus Online finde ich beim Recherchieren eine kleine Zusammenfassung, was die Haut alles kann.
Auf einem Quadratzentimeter Haut befinden sich 3 Millionen Zellen. Davon 5000 Sinneszellen, allein 200 Schmerzpunkte, bis zu 100 Druckpunkte, 25 Kälte- und 5 Wärmepunkte, sowie 100 Schweißdrüsen und 200 Haarwurzeln. Sogar Geruchsrezeptoren hat man in der Haut gefunden, ohne bisher zu verstehen, was sie dort für eine Aufgabe haben. Die Haut nimmt leichtesten Druck wahr und meldet alle Empfindungen an das zentrale Nervensystem.
Frau Dr. Melik und Dr. Loff bitten uns ins Elternzimmer. Ihr Blick eine Mischung aus Routine und Mitgefühl. Freundlich erklären sie uns, was auf Peter zukommen wird. Transplantation, Blutkonserven, möglicherweise hoher Blutverlust, hoffentlich nur eine OP, keine Garantie für das Anwachsen der Transplantate und für alle Fälle bitte hier unterschreiben.
Diese Transplantation wird mit Spalthaut gedeckt. Die entnehmen wir 0,1 mm dick. Kaum vorstellbar, das ist so dünn. Wenn wir die abgenommen haben, kann man darunter Schrift lesen. Das ist durchscheinend. Diese Haut wird dann in den meisten Fällen gemescht, nennen wir das. Das heißt, ein Netz daraus gemacht. Das kann man jetzt wiederum verschiedenartig machen. Es gibt ein Netz, das man aufspannen kann. Damit hat man
am besten eignet sich die Kopfhaut dafür, weil der Kopf eine große Hautfläche hat. Und wenn man sie dünn abträgt, sieht man, wenn die Haare nachgewachsen sind, keine Narben. Ich muss Peter irgendwie beibringen, dass die Haare dafür abrasiert werden müssen. Und auch an den Oberschenkeln muss Haut abgetragen werden. Wie wird er reagieren? Frau Dr. Melik und ihr Kollege setzen sich auf Peters Bettkante und erklären ihm die Details, als beschrieben sie ihm ein besonders aufwendiges, aber schmackhaftes Kochrezept.
Da haben sie auch irgendwann gesagt, ich habe dann auch keine Haare mehr. Ich habe das eigentlich ziemlich gut verkraftet. Ich war schon ein kleines bisschen am Weinen, aber irgendwann ging es dann auch. Ich fand es eigentlich ganz normal. Irgendwann hat man ja mal eine Glatze. Dass ich jetzt schon mal die Erfahrung habe. Ich habe mich selber gut gefunden, dass ich mal mit Glatze rumlaufe.
In dieser und in der folgenden Nacht erlauben die Krankenschwestern und Ärzte, dass ich mein Lager bei Peter auf der Intensivstation aufschlage. Sie sind für jede noch so unkonventionelle Lösung offen. Das ist so erleichternd. Auf einer Liege neben Peter schaltet mein Gehirn auf Standby. Beruhigen, Trost, Vorlesen, Lachen. Ein Leben lang erübt. Jetzt spule ich es ab, obwohl sich die Erde vor mir auftut. Jede Minute, sage ich ihm und mir, bringt uns dem Nachhausekommen näher. Fast heiter, mit einem Scherz auf den Lippen, geht er am nächsten Morgen in die OP.
Ich habe da keine Angst gespürt. Doch, manchmal habe ich Angst gespürt, dass ich nicht mehr aufwache, aber die war echt nur einmal da. Ich habe mich sogar echt drauf gefreut, endlich mal wieder einschlafen. Weil ich habe da so wenig Schlaf bekommen. Und das war einfach beruhigend.
Ich begleite sein Bett bis zum Operationssaal. Der Narkosearzt erwartet uns an der Tür. Wir passen gut auf ihn auf, lächelt er mich an. Ein Satz so unverzichtbar wie Essen und Trinken. Seelennahrung, die für die nächsten Stunden vorhalten muss. Kurt und ich warten auf den Gängen, im Elternzimmer, der Cafeteria, auf den Treppen, lauschend, das Handy immer dabei. Dr. Loff erlöst uns aus der Zwischenwelt des Wartens, erklärt, dass alles gut verlaufen sei. Jetzt müsse man abwarten. Durch den Kopfverband schimmert rot das Blut. Neue Wunden, neue Schmerzen. Und Peter darf sich nur noch minimal bewegen, damit die Transplantate nicht verrutschen.
Also ich habe ja immer, sage ich mal, mehr Auswicklung des Verbandes erlebt. Es war ja immer ein Stückchen. Das war natürlich schon auch erschreckend, weil das ganze Ausmaß, das konnte man sich ja eigentlich unter dem Verband nur vorstellen. Ich kann es nur beschreiben, wie sich dann eben diese verschiedenen Hautschichten, Typen, Farben, ja auch dieses wahnsinnig Verbrannte, was man dann wirklich gesehen hat, ja, dieses Rote auch und ein Fleischige irgendwo. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es heilt wieder.
Dann kam der nächste Schritt, weil Peter, der wollte dann einfach auch wieder aus dieser Verpackung, aus dieser Liegesituation raus. Und dann kam die Krankengymnastin und dann haben wir uns das erste Mal aufgesetzt. Ich erzähle das jetzt in der Kürze, aber das waren alles Zeiträume. Das war bis zur halben Stunde, Stunde.
Dann bin ich erstmal im Rollstuhl, das war ziemlich witzig. Hat man ja unten eigentlich für die Füßeablage eigentlich solche Plastikteile, da wo man das so draufstellen kann. Und das hatte ich halt nicht. Und haben wir so einen grünen Würfel gefunden. Da habe ich meine Füße draufgestellt und der ist dann mitgeschliffen. Und ich habe dann angefangen rumzukicken und habe dann immer Tore ausgemacht. Da werde ich jetzt durchkicken, durch die Türen. Hat mein Papa irgendwann gesagt, wenn du schon so viel Stärke in deinen Beinen hast, dann versuch doch mal aufzustehen. Und nach 5 Minuten könnte ich eigentlich wieder laufen.
Und in dem Moment, also ich glaube, wir haben beide geweint, sowohl der Peter als auch ich. Und ich merke jetzt, ist schon wieder so. Das war so eindrucksvoll, wie jemand wieder von dieser tiefen Verletzung wieder ins Leben zurücktritt. Und das mit so einer Freude und mit so einem neuen Erkennen war ja schon ein ganz wichtiger Moment auch in meinem Leben.
Die Entscheidung, dass Peter nach Hause darf, wird ganz plötzlich gefällt. Kaum ein Tag der Vorbereitung. Zu Hause erwartet ihn die vertraute Umgebung, aber auch der Ort des Geschehens.
Die Erinnerung war eigentlich bei mir ziemlich schlimm, weil ich habe dann eigentlich immer, wenn ich ans Bad gedacht habe und reingegangen bin, hatte ich erstmal wie ein Kopfkino, dass ich das immer noch alles vor mir gesehen habe. Und irgendwann habe ich das überwunden und jetzt sehe ich da gar nichts mehr.
Hi Peter, klasse, hab gehört, du kommst bald wieder.
Sofort habe ich natürlich mein WhatsApp-Profil gecheckt, 2000 Nachrichten. Ich habe den auch erstmal geschrieben und dann haben die mir halt zurückgeschrieben, oh, du bist wieder da und ja.
6 Wochen nach dem Unfall geht er zum ersten Mal wieder in die Schule. Seine Klasse hat ihm einen riesigen Adventskalender gebastelt. Ganz langsam verblassen die Bilder des Unfalls in seinem Kopf. Geblieben ist die Nachbehandlung. Peter muss 24 Stunden am Tag 1 bis 2 Jahre lang einen Kompressionsanzug tragen, damit die Narben nicht wuchern und die Bewegung einschränken. Der Anzug erinnert an einen Taucheranzug. Eine zweite Haut, denke ich. Täglich cremen wir seine Narben am Rücken ein. Durch Werner Bartens Buch wird mir bewusst, dass das nicht nur die Haut aufbaut, sondern auch die Seele.
Ich und Nina haben uns dann an Weihnachten wieder getroffen. Ich hatte erstmal so Bedenken, wie wird das, schlecht oder gut. Dann hat er sich aber ganz nett entschuldigt und dann habe ich mich darauf besser gefühlt. Also auf jeden Fall bin ich schon mutiger geworden, weil ich schon jetzt mehr durchgestanden habe. So wake me up.
Die durch das Feuer gehen. Eine Mutter erzählt von einer kleinen Unachtsamkeit und den Folgen. Von Ines Mohlfenter. Eine Produktion des SWR aus dem Jahr 2014.